und 60 sowie dem Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2025. Und die Aussprache eröffnet nun der Abgeordnete der AfD-Fraktion, Herr Dr. Michael Espendiller.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und an dem Bildschirm. Regierungen kann man abwählen, Schulden aber nicht. Allein in diesem Jahr plant die schwarz-rote Bundesregierung in ihrem Haushalt mit neuen Schulden in Höhe von 143,1 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass jeder vierte Euro, der aus diesem Bundeshaushalt verausgabt wird, aus neuen Schulden stammt. Also aus Geld, das wir gar nicht haben und dem auch keine Einnahmen gegenüberstehen. Denn dem geplanten Gesamthaushalt in Höhe von 564,3 Milliarden Euro stehen nur Gesamteinnahmen von 421,2 Milliarden Euro gegenüber. Seriös sieht anders aus, Herr Klingbeil. In der mittelfristigen Finanzplan bis 2029, also in den nächsten vier Jahren, sieht es noch schlimmer aus. Schwarz-Rot will hier insgesamt neue Schulden in Höhe von 846,9 Milliarden Euro aufnehmen. Fast eine Billion Euro in nur vier Jahren. Damit werden die Herren Merz und Klingbeil den aktuellen Schuldenstand innerhalb einer Wahlperiode um satte 50% erhöhen. Sie haben damit sämtliche Horrorberechnungen, die wir hier nach Ihrer staatsstreichartigen Grundgesetzänderung mit dem abgewählten Bundestag angestellt haben, sogar noch getoppt. Wäre die Union jetzt in der Opposition, würde jetzt ein Aufschrei durchs Land gehen. Axel Springer würde aus allen Rohren feuern und den Untergang dieses Landes binnen kürzester Zeit prognostizieren. Aber Friedrich Merz ist Kanzler. Der ersehnte Aufbruchkanzler, der aber leider nur Außenkanzler sein will. Und deshalb bleiben alle Mucksmäuschen still. Alle schauen weg, stecken den Kopf in den Sand. Manche denken sich, die werden hoffentlich wissen, was sie tun. Andere sind einfach nur paralysiert und zweifeln an der Realität. Es ist die Monstrosität dieser Schuldenaufnahme, die jede Kritik im Grunde im Keim erstickt. Wer stellt sich schon freiwillig gegen einen solch großen Tsunami? Nun, darauf gibt es eine Antwort. Wir tun es. Einmal mehr als die Einzigen in diesem Land. Wir, die AfD-Bundestagsfraktion, stellen uns diesem Wahnsinn, diesem finanzpolitischen Amoklauf entschieden entgegen. Dieser Schuldenberg ist nicht alternativlos. Ja, die Probleme sind groß im Land. Eine marode Infrastruktur, ein Gesundheitssystem vor dem Kollaps, immer weiter steigende Kosten der sozialen Sicherungssysteme. Und die Wirtschaft befindet sich trotz gut gelaunter Busi-Busi-Sommer-Selfies immer noch auf Talfahrt. Aber das alles muss kein Dauerzustand sein. Was Sie jetzt brauchen, ist eine klare Analyse unserer Ausgabenpolitik. Wofür geben wir Geld aus? Welches Ziel verfolgen wir damit? Erreichen wir dieses Ziel damit überhaupt? Und ginge nicht auch ein anderer Weg? Wir müssen uns also bei jedem einzelnen Haushaltstitel fragen, braucht es das? Muss das wirklich sein? Und dann braucht man natürlich auch den Mut zu sagen, das kann weg, das machen wir nicht mehr, denn das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Wir können so zu einer echten Haushaltskonsolidierung kommen und so dem Staat wieder ermöglichen, sich effektiv auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren. Wir brauchen grundlegende Strukturreformen und müssen endlich aufhören, nur über den Bürokratieabbau zu reden und es endlich mal machen. Unsere Wirtschaft, unsere Ärzte, unsere Lehrer, alle werden sie erdrückt von einer Flut von Vorschriften, die ihnen die Freude an ihrer Arbeit nimmt. Die Arbeitsmoral in Deutschland ist am Boden. Sie ist am Boden aufgrund der täglichen, massiven, bürokratischen Gängelungen, mit denen Sie sich den Leuten rumschlagen müssen und die unsere Volkswirtschaft Milliarden kostet und rein gar nichts bringt. Und obwohl das jeder weiß, kommen ständig neue Vorschriften und Regeln dazu. Warum hat die Regierung eigentlich nicht mal damit angefangen, bevor sie den Schuldentorpedo gestartet hat? Stattdessen reist Friedrich Merz durch die Weltgeschichte und widmet sich dem Lieblingsprojekt aller anderen Parteien. Milliarden Euro an Steuergeld ins Ausland und die EU verschenken. Und das i-Tüpfelchen dabei ist, dass der Kanzler mit den neuen Megaschulden Waffen im Wert von 42,3 Milliarden Euro für die Ukraine kaufen will, während hierzulande die versprochene Stromsteuersenkung nun doch nicht für die Bürger kommt. Das ist eine absolute Frechheit gegenüber der arbeitenden Mitte in diesem Land. Und es ist ein Armutszeugnis, dass Sie hier schon wieder Ihr Wort gebrochen haben. Mehr noch. Es ist ein fatales Signal, dass man den Ernst der Lage in Deutschland und die Zeichen der Zeit immer noch nicht erkannt hat. Wenn wir unsere Wirtschaft wieder in Gang bringen wollen, dann müssen wir sie richtiggehend entfesseln. Wir müssen die Steuern senken für Bürger und die Wirtschaft, und das dauerhaft. Jeder Euro, den der Staat den Bürgern zu viel an Steuern abknüpft, reduziert die Leistungsbereitschaft eines jeden Einzelnen. Warum soll man sich auch anstrengen, wenn einem von der eigenen Arbeit so wenig übrig bleibt, dass man sich fragt, ob sich die Arbeit überhaupt noch lohnt? Und warum soll man Überstunden machen, wenn der Staat sich dann die Hälfte der Bezahlung holt und sie dann für dubiose NGOs oder die getragene Kleidung von Georgine Kellermann ausgibt? Das Schlimmste ist, große Teile in der Union wissen das alles ganz genau. Vermutlich stimmen viele mir sogar zu, heimlich natürlich. Aber durch die Entscheidung, eine Koalition mit der SPD einzugehen, bekommt Deutschland jetzt eine rot-rot-grüne Politik. Das sieht man sehr schön auch an der momentanen Konzeptlosigkeit der Grünen. Alles, was die sich da in ihren kühnsten Träumen ausgemalt haben, wird jetzt von Schwarz-Rot umgesetzt. Die wissen gar nicht mehr, was sie den ganzen Tag noch erzählen sollen. Diese rot-rot-grünen Sozialismus haben die Menschen im Land aber abgewählt. Die Deutschen haben zur Bundestagswahl einen grundlegenden Kurswechsel gewählt. Sie haben finanzpolitische Stabilität gewählt und dem Weiter-so des Niederganges eine Absage erteilt. Die Union hat das gründlich vergeigt, aber wir werden das schon richten. Wir freuen uns auf die anstehenden Haushaltsberatungen und stehen wieder einmal mit vielen guten Vorschlägen bereit, Deutschland besser zu machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Für die Fraktion der CDU/CSU hat nun der Abgeordnete Herr Dr. Matthias Mittelberg das Wort.
Geschätzte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dieser Haushaltsentwurf 2025 ist die Antwort auf zwei grundlegend veränderte Sachverhalte, nämlich einerseits die außen- und sicherheitspolitische Lage, das hat der Bundesfinanzminister richtig angesprochen, der Ukraine-Krieg, aber auch die neue außenpolitische Aufstellung der USA wirken sich hier aus, und darauf geben wir die Antwort. Und auch auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland und vor allen Dingen auf das Thema Infrastruktur. Wir müssen investieren in die Ertüchtigung unseres Potenzials für wirtschaftliches Wachstum. Das sind die beiden tragenden Gedanken dieses Entwurfs. Und daraus resultieren auch die Änderungen des Grundgesetzes, die Bereichsausnahme für das Thema Verteidigung und Sicherheit und das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Und ich will an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich der Grünen Fraktion, zwar der alten Grünen Fraktion, aber der Grünen Fraktion Dank sagen, dass sie an der Änderung des Grundgesetzes in diesen beiden Punkten mitgewirkt hat. Und ich möchte dem Bundesfinanzminister und dem ganzen Ministerium danken, und das ist, finde ich, wieder eine bemerkenswerte Leistung, dass wir diesen Haushaltsentwurf hier nach 7 Wochen jetzt im Parlament gesehen haben, dass wir ihn jetzt nach 9 Wochen Regierungszeit beraten können hier in erster Lesung. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dringend nötig, aber es ist auch eine besondere Leistung. Auch dafür Anerkennung und Dank. Der Stillstand der Ampelregierung hat ein Ende. Wir haben wieder eine Regierung, die zupackt und die handelt. Wir werden in diesem Jahr bereits Rekordinvestitionen von über 115 Milliarden auf den Weg bringen. Das sind 24% mehr als gemessen an der bisherigen Investitionslinie. Diesen Investitionspfad werden wir weiter steigern. 2026 werden es 36% mehr Investitionen sein, 2029 48% mehr. Das ist ein wirklicher Modernisierungsschub für dieses Land. Wir haben aber, und das ist mir wichtig zu betonen, nicht nur den Blick auf öffentliche Investitionen. Auch das hat der Minister angesprochen mit den konkreten Maßnahmen, die wir dazu angegangen sind. Denn 85% der Investitionen in diesem Land sind private Investitionen. Es sind nicht alles nur öffentliche Investitionen, sondern auch private Investitionen. Und die fördern wir und stoßen wir an. Und das ist auch wichtig, weil wir haben in den letzten Jahren erlebt, in den Stillstandsjahren der Ampelzeit, dass immer mehr Investoren dem Standort Deutschland den Rücken gekehrt haben. Große Adressen, ich nenne nur zwei Beispiele. VW hat sich dafür entschieden, den neuen ID.1, das neue Standardmodell des VW-Konzerns, nicht in Deutschland zu bauen, sondern in Portugal. BMW hat sich entschieden, seine neue Fabrik für die neueste Generation von vollelektrischen Fahrzeugen nicht in Deutschland, sondern in Ungarn zu bauen. Das sind klare Aussagen und leider eben keine guten Aussagen für die Qualität, für die Investitionsqualität des Standorts Deutschland. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an den Themen Steuern, Energiepreise, Bürokratie und Infrastruktur arbeiten. Den ersten Schritt sind wir gegangen mit dem Investitionsbooster. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige und grundlegende Maßnahme, um diesen Standort wieder wettbewerbsfähig zu machen. Und dafür danke ich allen Beteiligten ausdrücklich. Den zweiten Schritt gehen wir jetzt mit der Entlastung bei den Energiepreisen. Und hier ist es richtig, was Lars Klingbeil gesagt hat. Wir sind nicht die volle Strecke der Entlastung gegangen, die wir ursprünglich im Blick hatten, Stichwort Stromsteuer. Aber wir haben zwei Drittel des Entlastungsvolumens auf den Weg gebracht. Es gibt jetzt eine Entlastung bei Netzentgelten, bei Gasspeicherumlage und bei Stromsteuer von zusammen 10 Milliarden jedes Jahr. Eine vierköpfige Familie spart jetzt schon bis zu 100 Euro jedes Jahr. Wir bringen aber nicht nur private Investitionen auf den Weg. Wir konsolidieren auch schon in diesem Haushaltsentwurf. In diesem Haushalt sind von den Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag bereits abgebildet die Reform der Grundsicherung, Einsparungen beim Personal, die Reduzierung der Zahl der Bundesbeauftragten, die Reduzierung bei Förderprogrammen ODA-Quote und das wichtige Thema Bekämpfung Schwarzarbeit und Steuerbetrug. Wir haben, und das möchte ich auch klar ansprechen, Einsparpotenziale auch beim Thema Bürgergeld. Und da geht es uns nicht darum, dass wir denen etwas wegnehmen wollen, die wirklich auf diese Unterstützung angewiesen sind. Aber wir haben viele junge Menschen in diesem Land, die arbeiten könnten, es aber nicht tun. Darunter sind auch viele, die über Asyl zu uns gekommen sind. Die haben Vermittlungshindernisse bei Sprache und bei fehlender beruflicher Ausbildung. Daran kann man aber arbeiten, und das kann man überwinden. Und das sollten wir alle gemeinsam im Sinne aller Beteiligten angehen. Wir haben leider immer noch 54% der Syrer im Bürgergeld, 47% der Menschen aus Afghanistan. Da müssen wir fördern, aber auch fordern. Leider wahr ist, dass wir mit diesem Haushalt tatsächlich auch eine große Hypothek eingehen. Jeder vierte Euro, den wir jetzt ausgeben wollen, finanzieren wir aus neuen Krediten, aus Schulden. Das ist tatsächlich eine große Hypothek, und die Kreditfinanzierungsquote wird in den nächsten Jahren auch in der Planung weiter anwachsen. Deswegen sind zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Erstens, wir müssen darauf sehen, dass wir das, was wir jetzt investieren, wirklich gezielt investieren. Der Minister hat die richtigen Bereiche angesprochen: Bildung, Forschung, Digitalisierung, Verkehr. In meinem Umfeld gibt es aber auch Kommunen, die haben bisher überlegt, wir betreiben drei gesonderte Freibäder, alle drei sind defizitär, alle drei sind sanierungsbedürftig, sollten wir die nicht vielleicht mal zusammenlegen und machen nur noch ein Freibad, und das lohnt sich dann wenigstens einigermaßen. Eine kluge Überlegung. Jetzt sind solche Kommunen am Überlegen, Mensch, da ist viel Geld im Schaufenster, können wir nicht vielleicht jeder wieder unser Freibad separat betreiben? Dann haben wir auf lange Frist wieder drei schön defizitäre Freibäder. Das sind genau die Investitionen, die es jetzt nicht geben darf. Wir müssen darauf achten, dass wir wirklich zielgenau investieren in die Stärkung unseres wirtschaftlichen Wachstumspotenzials. Darauf kommt es an. Und wichtig ist, und das hat auch Lars Klingbeil zu Recht angesprochen, wir werden auch das Thema der strukturellen Reformen angehen. Wir haben uns durch diese Kreditaufnahmen auch Zeit gekauft. Und diese Zeit müssen wir jetzt nutzen, um die grundlegenden strukturellen Reformen in diesem Land bei Rente, bei Krankenversicherung, Bürgergeld und anderem wirklich anzugehen, um dieses Land wirklich wieder wachstumskräftig zu machen. Sonst werden wir demnächst nicht mehr 2,5% Zinsen für unsere Kredite zahlen, wie wir es jetzt tun, sondern 3,5% wie die Italiener oder 4,5% wie die Amerikaner. Diese Regierung ist auf dem richtigen Weg. Das merken wir an dem Stimmungswandel in der Bevölkerung. Und deswegen gehen wir diesen Weg jetzt konsequent weiter. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Abgeordnete Dr. Sebastian Schäfer das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir führen hier heute die erste große Haushaltsdebatte nach der Grundgesetzänderung am Ende der letzten Legislatur. Um es noch einmal in Erinnerung zu rufen, Verteidigungsausgaben, Ausgaben für die Nachrichtendienste, für den Zivil- und Bevölkerungsschutz und die IT-Sicherheit sind nun von der Schuldenbremse ausgenommen, wenn sie 1% unserer Wirtschaftsleistung übersteigen. 500 Milliarden Euro gibt es zusätzlich als Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität. Und damit das allen klar ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Koalition hat jetzt eine historische Chance, unser Land in die Zukunft zu bringen und unser Land sicherer, digitaler, klimafreundlicher und generationengerechter zu machen. Die Realität hat sich nun endlich auch in der Union durchgesetzt gegen die Ideologie. Noch im Januar, ja, ich spreche von diesem Jahr, Trump war bereits gewählt, der furchtbare Krieg in der Ukraine hatte fast 3 Jahre vorher begonnen. Noch im Januar sprach der jetzige Bundeskanzler davon, eine Quote von 2% unserer Wirtschaftsleistung sei das Ziel im Rahmen der Verpflichtungen der NATO, ich zitiere, für die nächsten 3 oder 4 Jahre. Zur Finanzierung müsse vor allem das Bürgergeldsystem geändert werden und man müsse einfach mit dem vorhandenen Geld auskommen. Ein halbes Jahr und einen Wortbruch später liegt das NATO-Ziel jetzt bei 3,5% plus 1,5% und Friedrich Merz und Lars Klingbeil planen mit einer Neuverschuldung von knapp 850 Milliarden Euro bis 2029. Diese Rekordverschuldung ist aber nicht das Problem per se. Diese Verschuldung könnte eine historische Chance für unser Land sein, wenn dieses Geld tatsächlich in die Zukunft unseres Landes investiert werden würde, wenn die tatsächliche Rendite dieser Schulden durch nachhaltige Wachstumsbedingungen größer wäre als die Verzinsung, die dafür anfällt, dann könnte unser Land davon profitieren. Wenn die Infrastruktur, wenn die Schienen und Straßen so auf Stand gebracht werden würden, dass wir nicht unsere Zeit verschwenden, wenn wir von Esslingen nach Berlin reisen wollen oder wenn wieder mal der Bus nicht kommt, der uns ins Nachbardorf oder in den nächsten Stadtteil bringen soll, wenn wir die Grundbedingungen für einen Aufstieg durch Bildung, unsere Schulen, unsere Hochschulen zeitgemäß ausstatten, wenn wir mehr für Klimaschutz tun würden, wir spüren doch gerade alle, wie existenziell das für uns ist, wenn wir investieren würden in Forschung, in Innovation. Ja, dann wäre die Rekordverschuldung eine große Chance. Doch was macht diese Regierung mit dem vielen Geld? Sie entlasten lieber die Besser- und Bestverdienenden. Das DIW hat es gerade für die neuen Abschreibungsregelungen vorgelegt. 69% der Entlastungen sollen an die 1% der Wohlhabendsten in unserem Land fließen. Ist das Ihre Gerechtigkeit, lieber Lars Klingbeil? Sie könnten die Stromsteuer für alle senken, für die Bürgerinnen und Bürger, aber gerade auch für das Handwerk, für unseren Mittelstand. Sie leisten sich den nächsten Wortbruch. Sie finanzieren fossile Gasinfrastruktur demnächst sogar aus dem Klima- und Transformationsfonds. Anstatt entschlossen den Weg in die Klimaneutralität Deutschlands zu gestalten und so wirklich neue Chancen für Wirtschaft und Arbeitsplätze zu schaffen. Und an allen Ecken und Enden versuchen Sie, bestehende Programme in die Sondervermögen zu verschieben, gerade beim Verkehr, damit im Haushalt Platz für Wahlgeschenke ohne Zukunftsrendite gemacht wird, damit Sie Kitt anrühren können für Ihre Koalition und leider nicht den Beton für die Brücken in unsere Zukunft. Mehr als 100 Milliarden Euro sollen im Finanzplanungszeitraum bis 2029 zwar ausgegeben werden aus dem Sondervermögen, aber ohne jede Zusätzlichkeit. Die Mittel werden also nicht genutzt für die Zukunft unseres Landes. Das sind sträflich ungenutzte Chancen, und das wird sich rächen, denn das verhindert am Ende Wachstum. Ihr Haushaltsentwurf ist ohne Mut, ohne klare Richtung ohne Zukunft. Und das bei all den Summen, die Sie zur Verfügung haben. Es gibt erheblichen Nacharbeitsbedarf für diesen Haushaltsentwurf. Wir werden den Sommer nutzen, um diesen Haushalt wesentlich zu verbessern. Tun Sie das auch.
Für die SPD-Fraktion hat nun das Wort Frau Abgeordnete Dr. Wiebke Esther.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, keine 50 Tage hat die neue Bundesregierung gebraucht, um einen Haushalt vorzulegen. Und darum vorab herzlichen Dank an die Bundesregierung, insbesondere an Lars Klingbeil, unter dessen Leitung die Haushaltsverhandlungen stattgefunden haben. Wir werden jetzt in dieser Woche mit den Beratungen beginnen, die Sommerpause durcharbeiten, um dann die vorläufige Haushaltsführung endlich, aber so schnell es eben auch ging, nach der Sommerpause oder das, was mal Sommerpause gewesen wäre für Haushälter, dann zu beenden. Und das, was uns vorliegt, meine Damen und Herren, das ist historisch. Das ist historisch. Auch wenn es große Finanzpakete beispielsweise in der Corona-Krise oder beispielsweise in der Finanzkrise gegeben hat, dann ist das, was uns heute vorliegt, historisch. Denn das erste Mal blicken wir nach vorne. Es geht nicht darum, Krisenfolgen abzufedern, sondern wir investieren jetzt in unser Land, wir modernisieren unser Land, wir fahren endlich nicht mehr auf Verschleiß. 500 Milliarden Euro, die wir investieren werden in die Krankenhäuser, in Schienen, in Straßen, in Kitas, in Hochschulen, in Wissenschaft, um unser Land fit für die Zukunft zu machen. Und das, meine Damen und Herren, insbesondere auch an die Grünen gerichtet, sind zusätzliche Investitionen. Dazu haben wir klare Regeln getroffen. Bei der Grundgesetzänderung 10% im Kernhaushalt, der Rest darüber hinaus zusätzliche Investitionen. Und ich will schon darum bitten, dass wir, weil wir alle wissen, und das ist ja wohl auch immer der Anspruch von Haushälterinnen und Haushältern gewesen, dass Zahlen nicht lügen, dass wir das nachprüfen können und dass wir die Debatte über die Frage der Zusätzlichkeit und über das, was wir machen, auch mit der gebotenen Genauigkeit und der möglichen Genauigkeit dann auch führen. Populismus hilft uns da nicht weiter. Die Hauptaufgabe, die vor uns liegt, ist, dass das jetzt verbaut wird, dass es sichtbar wird, weil Haushaltspolitik immer dann gut ist, wenn sie konkret wird für die Bürgerinnen und Bürger. Zum Haushalt insgesamt will ich sagen, dass aber auch bei der Riesensumme der Investitionen nicht vergessen werden, dass die Situation im Kernhaushalt trotzdem nicht einfach ist. Sie ist angespannt. Die Regierung hat uns einen Entwurf vorgelegt, der notwendigerweise, leider aber notwendigerweise zu Recht, eine Finanzplanung bis 2029 vorsieht, die vor allem bei den Verteidigungsausgaben große Steigerungen vorsieht. Das wird an anderer Stelle noch mal diskutiert. Ich will an dieser Stelle auf etwas anderes hinaus, nämlich, dass wir geschafft haben, das, was die SPD-Fraktion seit langem vertreten hat, dass wir sagen, wir lassen die Fragen der äußeren Sicherheit nicht ausspielen gegen die der inneren und der sozialen Sicherheit, haben wir mit der Grundgesetzänderung möglich gemacht, weil es die Bereichsausnahme gibt. Und darum können wir jetzt mit dem Haushalt, der vorgelegt wird, ganz klar auch nicht, werden wir nicht zulassen, dass Putins Angriffskrieg und die neuen globalen Herausforderungen, die in Fragen der Sicherheitspolitik auf uns zukommen, dazu führen, dass wir einen Sparhaushalt im Sozialen haben müssen. Weil die Frage der Sicherheit für die Sozialdemokratie immer mehr ist. Die Frage der Sicherheit bezieht sich auch darauf, dass wir sichere Renten haben, dass wir einen Sozialstaat haben, der die Menschen auffängt, wenn sie nicht mehr können, der in Bildung investiert, der mehr Gerechtigkeit schafft, indem er in Bildung und in Wissenschaft investiert. Ich wünsche den haushaltspolitischen Sprechern Thorsten Rudolf und Christian Haase ein glückliches Händchen für die Beratungen, die Ihnen, die euch jetzt allen in den Haushaltsausschuss über den Juli, über den August bevorstehen. Auf gute Zusammenarbeit sage ich an meinen Kollegen Matthias Mittelberg. Und ich sage in Richtung Grüne und Linke, lassen Sie uns gerne hart in der Sache ringen. Lassen Sie uns gerne hart diskutieren, immer hart in der Sache, menschlich, anständig im Umgang und ohne Populismus. Und dann bin ich sicher, bekommen wir einen guten Haushalt hin, mit auch einem Verfahren, das am Ende unsere demokratischen Prozesse stärkt. Denn darum geht es, wenn im Parlament beraten wird, wie das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ausgegeben wird. Dankeschön.
Für die Fraktion Die Linke hat nun der Abgeordnete Herr Dr. Dietmar Bartsch das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Meines Erachtens sollte der Haushalt unter der Überschrift stehen, was du heute kannst versprechen, darfst du morgen wieder brechen. Denn das ist die Wahrheit Ihres Haushaltes. Wenn ich daran erinnere, Ihr Kanzler, der ja auch nicht das für nötig hat, hier zu sein, hat im Wahlkampf versprochen, keine neuen Schulden, kein Aushebeln der Schuldenbremse. Und er hat damals, wie aus dem Handbuch der Neoliberalen, gesagt, wir dürfen unseren Kindern nicht mehr Schulden hinterlassen. Oder wie weit wollen wir die Verschuldung eigentlich noch treiben? Da war er offensichtlich ein Oppositionslügner in Regierungslaune oder ein Drauflosredner ohne Sachverstand. Und beides finde ich zutiefst problematisch, meine Damen und Herren. Und das alles sagt Ihnen jemand, der ein dezidierter Gegner der Schuldenbremse ist. Ich bin für Investitionen, für die Kommunen, in die Infrastruktur, in Digitales und so weiter. Gar keine Frage. Aber das, was Sie machen, wird genau das nicht bewirken, was Sie hier erzählen. Meine Damen und Herren, mit dem heute eingebrachten Haushalt und mit der mittelfristigen Finanzplanung wollen Sie bis 2029 847 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Allein in diesem und im kommenden Jahr sind das 170 Milliarden nach Ihrer Planung. Das ist keine Hypothek, Herr Mittelberg, sondern das ist unfassbar, ohne dass Sie die Herausforderung eben wirklich angehen, meine Damen und Herren. Trotz Rekordschulden kassieren Sie die Wahlversprechen schneller, als Usain Bolt jemals über 100 Meter gelaufen ist. Ein Beispiel ist die Senkung der Stromsteuer. Die Stromsteuer gilt eben nicht für alle private Verbraucher und für alle Betriebe. Sie, wir zahlen weiter die höchsten Strompreise in Europa. Das ist die Wahrheit. Im Sommer schon hat der Kanzler, der wie gesagt nicht da ist, gesagt, die Bürgerinnen und Bürger sollen spüren, dass sich etwas verändert im Land. Ist das jetzt das, was Sie spüren? Und ich will das noch mal verdeutlichen. Wir sind Strompreis-Europameister. Das ist die Wahrheit. Nirgendwo in der EU zahlen die Bürgerinnen und Bürger so viel Geld für Strom. Und ehrlich gesagt, deutscher Strom ist kein Hochleistungsstrom. Das ist einfach nur Strom. Das ist einfach nur Strom. Ich will mal aus Ihrem Koalitionsvertrag zitieren, damit man hört, wie Sie hier wirklich schlicht gelogen haben. Wir wollen Unternehmer und Verbraucher in Deutschland dauerhaft um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde mit einem Maßnahmenpaket entlassen. Dafür werden wir als Sofortmaßnahme die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß senken und Umladen- und Netzentgelte reduzieren. Sie haben schlicht gelogen. Das ist die Wahrheit. Meine Damen und Herren, und wen trifft denn dieser Wortbruch am härtesten? Das ist doch mal die Frage, wen trifft denn das? Das trifft uns nicht als Abgeordnete. Wir haben gerade eine schöne Diätenerhöhung kassiert. Und das trifft auch nicht die Kumpels von Herrn Merz von BlackRock. Es trifft die Familien, es trifft die Beschäftigten, es trifft die kleinen und mittleren Einkommen, die Rentnerinnen und Rentner, die Bürgergeldbezieher. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Wir haben doch in unserem Land eine irre Situation. 3.900 Menschen verfügen über mehr als 100 Millionen Vermögen. 500 mehr Menschen als im letzten Jahr. Jeden Tag kommt einer dazu, mindestens einer. Und da sind 3 Billionen Euro Bankguthaben, Bargeld und Wertpapiere dabei bei diesen Menschen. Wenn Ihnen die 5 Milliarden für die Senkung der Stromsteuer fehlen, wir hätten da wirklich eine Idee, meine Damen und Herren. Und gleichzeitig verdienen fast 9 Millionen Menschen in diesem Land weniger als 15 Euro. 20% im Land von Herrn Merz in Nordrhein-Westfalen, in meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern über ein Drittel. Das ist auch unfassbar. Liebe Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, Lars Klingbeil hat das hier noch gelobt. Ich meine, Sie haben im Wahlkampf 15 Euro versprochen. Es sind jetzt 13,90 geworden. Das ist 1,10 Euro. Und für die Betroffenen ist das ein gewaltiger Unterschied. Und das kampflos zu akzeptieren, akzeptieren wir zumindest nicht, meine Damen und Herren. Einig ist sich die Koalition nur in einem. Whatever it takes bei Waffen und Aufrüstung. 2014 war der Verteidigungsetat noch bei 32,4 Milliarden. Bis 2029 wollen Sie sage und schreibe 152,8 Milliarden in diesem Etat ausgeben. Was für ein Wahnsinn, kann ich da nur sagen. Ich will mal einen Vergleich ziehen. Indien hat ungefähr 1,3 Milliarden Einwohner mehr als Deutschland und im Übrigen auch nicht 31 NATO-Staaten, die im Zweifel dann an seiner Seite stehen würden. Indien gibt 80 Milliarden Euro für Verteidigung aus. Und während Sie die Bürger bei der Stromsteuersenkung, bei der Mindestlohnerhöhung, da knebeln Sie die, aber die Kinder und Enkel werden die Panzer und Raketen noch abstottern, wenn das längst Metallschrott ist, meine Damen und Herren. Das ist leider die Wahrheit. Und zur volkswirtschaftlichen Wahrheit lassen Sie mich das noch sagen. Die Schulden explodieren, die Wirtschaft stagniert. Ich meine, mickrige 0,4% im ersten Quartal. Dann wollen Sie hier Milliarden und Abermilliarden investieren, vernünftig. Aber ehrlich gesagt, selbst die besten Prognosen für im nächsten Jahr, die gehen von 1,5% Wachstum aus. In der OECD sind es 3%. Na Donnerwetter, trotz dieser Rekordschulden und Rekordinvestitionen kommen wir nicht mehr auf die Hälfte des Durchschnittswachstums der OECD. Das zeigt, dass Ihr Haushalt falsch gestrickt wurde, meine Damen und Herren. Herr Klingbeil, Ihr Haushalt ist auf Unwahrheiten gebaut. Ihr Haushalt investiert nicht in den sozialen Zusammenhalt. Ihr Haushalt ist kein Motor für Wachstum und für Wohlstand. Und Ihr Haushalt ist ein Freifahrtschein für Rüstungskonzerne und wird noch Generationen belasten. Sie handeln nicht verantwortlich, sondern unverantwortlich. Wir als Linke werden diesen Haushalt so ablehnen, aber wir werden uns selbstverständlich in die Haushaltsberatung umfangreich einklinken und sehr vernünftige Vorschläge machen. Herzlichen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn man anderer Meinung ist, bezichtigen wir uns hier nicht persönlich der Lüge. Ich darf nun, ja, das mag jetzt bei den Linken zur Erheiterung führen, aber das ist hier so die Regel. Jetzt habe ich überwiegend das Wort und gleich der Redner. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Abgeordnete Christian Haase das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister Klingbeil, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind uns darüber einig, dass diese Legislaturperiode insgesamt unter dem Auftrag investieren, reformieren, konsolidieren steht. Und als Politiker, aber auch als Bürger unseres Landes sehe ich die enormen Chancen und das Potenzial unserer Maßnahmen im Hinblick auf die Wirtschaft, unsere Fähigkeit zur Verteidigung und auf unser Gemeinwesen insgesamt. Mit den Haushalten 2025 und 2026 wird es einerseits gelingen, den finanzpolitischen Handlungsbedarf gegenüber dem letzten Ampelentwurf aufzulösen bzw. deutlich zu reduzieren. Andererseits haben wir viele Maßnahmen beschlossen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Rekordinvestitionen zur Modernisierung Deutschlands in 5 Jahren von 2025 bis 2029 über 580 Milliarden Euro. 2025 werden das 40 Milliarden mehr sein als 2024. Und ich nenne Ihnen gerne einige Beispiele. 22 Milliarden für die Bahn in 2025, über 100 Milliarden bis 2029. Fast 30 Milliarden in Bildung 2025, zusätzlich 2,5 Milliarden für die digitale Ausstattung von Schulen. 25 Milliarden an Programmmitteln für den sozialen Wohnungsbau bis 2029. CDU, CSU und SPD haben einen weiten Schritt nach vorne getan, aber wir müssen jetzt an allen Ecken ins Marschieren kommen. Oder, wie Goethe es formuliert hat, es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Und es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Denn gerade jetzt, wo die meisten viel lieber oder gar nur über Investieren reden, will ich mich am Rest unseres Dreiklangs versuchen. Reformieren und konsolidieren heißt die Hauptschlagader, auf die die Investitionen fließen müssen. Sie sind die Grundvoraussetzung für das existenziell benötigte Wirtschaftswachstum. Erst mit Reformieren und Konsolidieren erreichen wir am Ende höhere Steuereinnahmen und sichern unseren Wohlstand. Ökonomisch kluges Handeln ist nicht nur Investieren. Mit der Einbringung dieses Haushalts ist ein erster Schritt weg von der Lähmung der letzten Jahre getan, aber bei Weitem noch nicht alles geschafft. Der mühevolle Teil unserer Arbeit beginnt genau jetzt. Wir haben für die Jahre 2027 bis 2029 einen haushaltspolitischen Handlungsbedarf von 150 Milliarden Euro. Das ist alles andere als ein Pappenstiel. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir einen konkreten Blick auf Reformieren und Konsolidieren. Ich könnte jeden Bereich der Sozialversicherung nennen, aber ein Beispiel. Wir haben aktuell eine zu hohe Arbeitslosenquote von 6,2%. Im europäischen Vergleich führen wir beim Krankenstand, und die Arbeitsproduktivität hat in Deutschland an Dynamik verloren. Wir haben viele hart arbeitende Menschen in unserem Land, aber an der einen oder anderen Stelle ist ein Mentalitätswechsel notwendig. Wohlstand und Sicherheit müssen am Ende erarbeitet werden, und da müssen alle ihren Beitrag leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, reformieren und konsolidieren, eine mühevolle Aufgabe, die auch von uns Parlamentariern Mut erfordert. Wir müssen das jetzt anpacken, denn das Einzige, was für mich keinen Lösungsweg darstellt, sind noch mehr Schulden. Manche träumen eventuell von einem weiteren Aufweichen der Schuldenbremse oder schon vom nächsten Milliardensondervermögen. Haushälter sind aber keine Träumer, wir sind Realisten. Falls es unter den Kollegen doch noch den einen oder anderen Anhänger einer noch stärkeren Verschuldung geben sollte, an dieser Stelle zwei Hinweise. Erstens. Über alle Fantasien zu noch mehr Schulden schweben die europäischen Fiskalregeln, die uns eine Grenze setzen. Diese werden, davon bin ich überzeugt, demnächst wieder stärker im öffentlichen Fokus stehen. Deutschland muss der EU einen finanzpolitisch-strukturellen Plan, einen FSP, vorlegen, in dem wir unsere wirtschafts- und finanzpolitische Strategie darlegen. Es muss unser Anspruch und Aufgabe sein, erstens, dass dieser tragfähig ist, zweitens, dass er der Überprüfung der EU-Kommission standhält und drittens, dass wir nicht in ein Defizitverfahren laufen. Das Kerninstrument des neuen Regelwerks der EU ist im Vergleich zur vorherigen Regelung die Einhaltung von Ausgabenabbaufaden. Ich wiederhole, Abbaufaden. Und ich bin an dieser Stelle ausdrücklich auf den Plan unseres Finanzministers gespannt, und ich erwarte, dass alle Ministerien, ausnahmslos alle Ministerien, hier seine Arbeit unterstützen. Wie die Herausforderungen sind, zeigt uns der Blick zu unseren Nachbarn. Die Niederlande stehen aktuell bei einer Schuldenquote von etwa 45% und damit deutlich besser da wie wir. Sie planen aber jetzt ein Defizit von 4% und haben deshalb von der EU-Kommission den Hinweis bekommen, dass ihre Pläne nicht übereinstimmen. Man überlegt, ein Verfahren einzuleiten. Ich will damit darauf hinweisen, das wird kein Selbstläufer bei der EU werden. Also Vorsicht an der Bahnsteigkante. Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen will, sind die Finanzmärkte. Je langsamer wir uns an Reformieren und Konsolidieren machen, desto länger müssen wir unsere Vorhaben teilweise durch Kredite finanzieren. Für den Zeitraum von 2024 bis 2029 wird sich unsere Nettokreditaufnahme vervierfachen. Das ist gerade, wenn wir auf die junge Generation schauen, ein sehr dickes Brett. Verantwortungsvolle Politik muss aber alle Generationen gleichmäßig im Blick halten. Deshalb dürfen wir zum Beispiel beim Sondervermögen das Tilgen nicht außer Acht lassen. Meine Damen und Herren, Europa wird momentan von den Ratingagenturen mit AAA geratet, gerade auch weil wesentliche Volkswirtschaften ebenfalls AAA geratet sind. Dazu gehören neben Deutschland die Niederlande, Dänemark, Schweden und Luxemburg. Deutschland als die größte der Volkswirtschaften hat aber bereits die mit am Abstand höchste Schuldenquote dieser Länder. Wir sollten also vorsichtig sein, dass wir mit noch mehr Schulden nicht dieses gute Rating irgendwann mal in Gefahr bringen. Und überlegen Sie sich, wie die Kettenreaktion aussieht bei den schwächeren Ländern. Wenn wir hochgehen, gehen die automatisch mit hoch, und die nächste Eurokrise ist schon am Horizont absehbar. Und wenn ich diesen Gedanken weiterspinne und schaue mal auf die USA, da sehen wir auch große Verschuldungsprobleme. Die USA zahlen jetzt schon mehr für ihre Kredite, und die letzten Entscheidungen haben dazu geführt, dass der Dollar deutlich abgewertet wurde. Wenn der Dollar seine Funktion als Leitwährung auf der Welt verlieren würde, ist es umso wichtiger, dass wir einen starken Euro haben, sodass wir nicht nur eine Verantwortung hier für uns tragen, sondern für Europa und, wenn Sie so wollen, für die ganze Weltwirtschaft. Mit unseren momentan vorgestellten Plänen genießen wir aber bei internationalen Gläubigern in der deutschen Wirtschaft und der Bevölkerung eine Menge Vorschusslorbeeren. Man glaubt, dass wir die Wirtschaftswende schaffen und zu einer Wachstumspolitik zurückkehren. Ob uns das gelingt, wird sich in den Unternehmen entscheiden, nicht allein durch öffentliche Investitionen. Wir haben die Aufgabe, hier die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, dass wir Wirtschaftswachstum in Deutschland entfachen. Und das wird unsere Aufgabe sein, das im Haushalt niederzulegen. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen. Danke schön.
Für die AfD-Fraktion hat nun der Abgeordnete Kai Gottschalk das Wort.
Ja, Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Haase, ich muss darauf eingehen, wovon träumen Sie eigentlich? Frankreich mit einem Schuldenstand von 116, einem derzeitigen Defizit von 5,8% hat noch nie ein Defizitverfahren bekommen. Und über Griechenland und Italien legen wir mal den Mantel des Schweigens. Sie erzählen auch hier wieder, entschuldigen Sie, Frau Präsidentin, finanzpolitische Lügen, meine Damen und Herren. Aber machen wir Ihren finanzpolitischen Offenbarungseid einmal für die Zuschauer hier oben plastisch. Dr. Estendiller führt es in Zahlen aus, rund 850 Milliarden Schulden in den nächsten 4 Jahren. Sie häufen in 4 Jahren so viel Schulden auf wie Ihre Vorgängerregierung in den letzten 45 Jahren. Und das zeigt doch den ganzen Irrsinn Ihrer Finanzpolitik, meine Damen und Herren. Und ich kann, Herr Klingbeil, man kann es gar nicht ertragen, Ihre Begründung. Und wenn Sie es dann Populismus nennen, Frau Esther, dann muss ich sagen, Populismus ist in Deutschland mittlerweile das Wort für Wahrheit, und ich spreche es gelassen aus. Sie argumentieren es, Deutschland ist kaputt gespart worden. Sagen Sie mal, wer hat denn Deutschland in den letzten 25 Jahren kaputt gespart? Oder will man vielmehr sagen, Sie haben Ihr Geld und Gott und die Welt und viele andere Vorhaben verschleudert und haben nicht in die Zukunft des Landes trotz sprudelnder Steuereinnahmen investiert. Das ist die Wahrheit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und Herr Haase, Sie philosophieren hier ernsthaft über Reformen und Sanierung. Die Berliner Blase muss bei Ihnen auch schon wirken. Nein, Sie haben wieder ein zusätzliches Ministerium mit 208 Stellen geschaffen. Wo waren Ihre Versprechungen, Herr Mittelberg, beim Bürgergeld einzusparen? Nochmals 5 Milliarden obendrauf. Wiederum ein Wahlversprechen gebrochen, Herr Merz. Und wie ist es im Sozialhaushalt? 123 Milliarden in die Rentenkasse. Das ist auch gut so, aber die Boomer-Jahrgänge stehen vor der Tür. Und die größte Lüge, ich habe Sie das auch gefragt, Herr Frey ist jetzt auch nicht da, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist eine Frechheit. Es fehlen immer noch 10 Milliarden zu wenig für mitversicherte Bürgergeldempfänger aus Gott und der Welt, insbesondere aus der Ukraine. Das ist die finanzpolitische Wahrheit. Und deshalb kommen Sie mit dem Geld nicht aus, meine Damen und Herren. Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer finanziert Ihre Luftschlösser und Ihre Wunschträume, Ihre Wolkenkuckucksheime mit. Und kommen wir zum größten Dilemma bei der Bundeswehr, die ein Spiegelbild Ihrer Politik der letzten 20 Jahre auch angeht, was die Bundesrepublik ist. Die Bundeswehr wird nach wie vor daran scheitern, übermäßige Bürokratie, ineffiziente Personalstrukturen, hat der Bundesrechnungshof gesagt, nicht ich, ich würde es aber auch sagen. 2500 zusätzliche Verwaltungsstellen, heute Morgen im Deutschlandfunk könnte man hören, 25% Offiziere. Und das ist das nächste Problem in Deutschland. Wir haben zu viele Häuptlinge und zu wenig Indianer, meine Damen und Herren. Und Sie machen hier an dieser Stelle weiter. Also wir bräuchten Fachkräfte. Und nun komme ich zu Herrn Klingbeil, meine Damen und Herren. Wer so alles in Deutschland Finanzminister werden will, Sie haben immerhin von 2001 bis 2004 ein Studium absolviert. Währenddessen haben Sie aber, ich bewundere das, das Büro des Bundeskanzlers Herrn Schröder geleitet, nebenbei auch noch des Bundesabgeordneten Wiese. Sie waren im Rat der Stadt Munster zu dieser Zeit und Vorstandsmitglied der SPD. Wie wollen Sie da eigentlich studiert haben? Aber andersrum, Sie haben studiert Politikwissenschaft, wie so viele hier im Saal. Auch daran sieht man das Elend unseres Landes und warum es so ist, wie es ist. Soziologie und Geschichte, meine Damen und Herren. Aber nicht nur aus der Geschichte haben Sie was gelernt. Schulden bringen uns nicht weiter, Herr Klingbeil. Und insoweit werden Sie die finanzpolitischen Pläne hier und Krisen nicht lösen. Sie sind der Klassiker. Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, meine Damen und Herren. Und das gilt es abzuwählen in Deutschland. Wir brauchen endlich wieder Fachleute. Aber hier sehe ich keine, was die Finanzpolitik angeht, meine Damen und Herren. Kommen wir aber mal zu Ihrem nächsten Ammenmärchen. Wir sprechen hier nur, und meine Kollegen Vorgänger haben es eben auch getan, nur über die Schulden, die aufgebaut werden. Aber das, ich komme aus der Wirtschaft, deswegen kenne ich beide Seiten. Schulden haben immer hoffentlich eine gegenüberliegende Seite, sonst ist man insolvent, nämlich die Einnahmen. Und auch das, liebe Bürgerinnen und Bürger, an Ihnen liegt es nicht. Wir haben seit 2009 die Einnahmen des Bundes, was Steuern angeht, verdoppelt. Hat sich Ihr Einkommen eigentlich seit 2010 verdoppelt. Und trotz dieser Verdopplung, meine Damen und Herren, und da nehme ich auch die CDU hier ins Gebet, kommen Sie mit dem Geld nicht aus. Auch das ist ein finanzpolitischer Offenbarungseid. Sie können mit Geld einfach nicht umgehen, meine Damen und Herren. Und die Zinsen, da wird mein Kollege gleich drauf eingehen. Das wird für Sie und für die jungen Menschen dort oben noch eine erdrückende Last sein. Aber eins prophezei ich, und diese Rede, mit der werde ich Sie konfrontieren. Sie werden wahrscheinlich vor der letzten Grausamkeit auch nicht zurückstecken. Und dann werden die grünen Ideologen von Klimawandel und anderen Dingen sprechen. Wie wird das gegenfinanziert? Und das wird das Horrorgemälde sein, wahrscheinlich durch einen Lastenausgleich. Auch den prophezei ich. Und wenn Herr Merz etwas sagt, dann hat das eine Halbwertszeit von einem Monat. Also insoweit, meine Damen und Herren, dieser Haushalt ist in Gänze zurückzuweisen. Er fehlt an Struktur, an Zukunft und vor allen Dingen an Sparsamkeit, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
Ich weiß nicht, ob das ein kognitives Problem ganz rechts und ganz links hier im Haus ist. Wir haben hier festgehalten, dass wir uns nicht persönlich herabwürdigen, als Lügner und der Lüge bezichten. Sie können gerne inhaltlich sich auseinandersetzen. Wer jetzt noch einmal meine Sitzungsleitung in Frage stellt und den anderen als Lügner bezeichnet, kassiert einen Ordnungsruf. Jetzt hat für die SPD-Fraktion der Abgeordnete Dr. Thorsten Rudolph das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn man diesen zweiten Regierungsentwurf für den Haushalt 2025 auf eine Formel bringen wollte, dann wäre es zweifelsohne diese. Dieser Haushalt, meine Damen und Herren, ist ein Wachstums- und Investitionshaushalt. Wir erhöhen erstens mit dem Investitionsbooster die privaten Investitionen, stärken damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, sichern gute Arbeitsplätze. Unser Ziel, wir wollen, dass die deutsche Wirtschaft endlich wieder richtig wächst. Und die Botschaft ist klar, meine Damen und Herren, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Und wir investieren zweitens massiv in die öffentliche Infrastruktur und damit in Deutschlands Zukunft. In Straße und Schiene, in die Digitalisierung, in saubere und günstige Energie, in Kitas und Schulen und die beste Bildung für unsere Kinder. Und wir als Sozialdemokratie haben lange für eine solche Reform der Schuldenbremse gekämpft, damit genau das möglich wird. Und jetzt passiert es endlich. Wir werden in den kommenden Jahren stabil knapp 120 Milliarden Euro pro Jahr in dieses Land investieren. Nur zum Vergleich, das sind 40 Milliarden mehr als im letzten Jahr. Und das ist rund dreimal so viel wie unter Angela Merkel in den Jahren 2018 und 2019, unmittelbar vor Corona. 120 Milliarden Euro im Jahr, das ist ein echter Gamechanger. Wir alle werden das merken. Die Reichen in diesem Land haben das nicht nötig, aber die breite Mitte der Gesellschaft braucht genau das. Endlich wieder einen guten und modernen und funktionierenden Staat. Und das schaffen wir jetzt mit dieser Reform, meine Damen und Herren. Und ein zweiter Schwerpunkt ist Sicherheit und Verteidigung. Der Grund ist leider offensichtlich. Das geopolitische Umfeld hat sich deutlich geändert. Auf der einen Seite haben wir ein Russland, das auf Expansionskurs ist, das andere Länder überfällt, Verträge nicht mehr einhält, auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und nach eigenem Bekunden bei der Ukraine nicht aufhören wird. Und auf der anderen Seite haben wir eine USA, deren Commitment zur Verteidigung der Freiheit Europas jedenfalls nicht mehr unzweifelhaft ist. Und in dieser Lage gilt, wer sich nicht anpassen kann, wenn sich diese Umweltbedingungen radikal ändern, der hat keine Zukunft, jedenfalls keine selbstbestimmte Zukunft. Genau deshalb muss Europa und Deutschland als stärkstes Land die eigene Sicherheit und Verteidigung deutlich unabhängiger als bisher gewährleisten können. Und deshalb steigern wir die Verteidigungsaufgaben auf das NATO-Ziel von 3,5% und investieren in den nächsten Jahren deutlich mehr, erhöhen die Ausgaben von 86 Milliarden auf 153 Milliarden Euro. Und trotzdem schaffen wir es mit diesem zweiten Entwurf, anders als im ersten Regierungsentwurf, äußere Sicherheit und soziale Sicherheit nicht mehr gegeneinander auszuspielen, sondern diese Themen gemeinsam zu denken. Wir halten das Rentenniveau stabil, wir fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt und schaffen gleichzeitig die notwendige Stärkung unserer Bundeswehr. Und das ist ein Paradigmenwechsel zu den vorangegangenen Haushalten. Und das ist ein Verdienst des neuen Bundesfinanzministers, meine Damen und Herren. Und das ist gut so. Dritter Punkt ist mir ebenfalls wichtig. Mit dem vorliegenden Entwurf stärken wir den Klima- und Transformationsfonds. Der KTF bekommt ab 2025 jedes Jahr 10 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur. Und wir reduzieren zugleich die untragbaren Belastungen des KTF aus der Vorgängerregierung. Der KTF muss nicht mehr 20 Milliarden an den Kernhaushalt abführen, Und wir reduzieren auch die Einsparauflage, die sogenannte globale Minderausgabe. Und das alles führt dazu, dass in den nächsten Jahren bis 2029 rund 180 Milliarden Euro für Klimaschutz und für Transformation zur Verfügung stehen. 63 Milliarden für den Klimaschutz im Gebäudesektor, 19 Milliarden für klimafreundliche Mobilität, 17 Milliarden für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, 11,5 Milliarden für die Transformation der Energie. Und das ist für uns als SPD-Fraktion ganz zentral. Wir halten nicht nur am Ziel der Klimaneutralität bis spätestens 2045 fest, wir setzen dieses Ziel auch um, meine Damen und Herren. Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zur Verschuldung. Wir machen in den nächsten zwei Jahren im Wesentlichen für zwei Dinge Schulden, für Infrastruktur und für Verteidigung. Genau das sind die beiden Bereiche, für die wir im Grundgesetz die Ausnahme von der Schuldenbremse vereinbart haben. Und diese Schulden, rund 1% des BIP pro Jahr für Investitionen und rund 2,5% des BIP für Sicherheit und Verteidigung, die sind nicht nur notwendig, die kann Deutschland sich auch gut leisten. Und Deutschland wird weiterhin mit seiner finanziellen Stabilität damit der Vertrauensanker in Europa sein, meine Damen und Herren. Damit das aber so bleibt, werden wir in den kommenden Jahren einige schmerzhafte Priorisierungen im Bundeshaushalt vornehmen müssen, weil zusätzliche Belastungen auf den Haushalt zukommen. Die Tilgung der Corona-Hilfen, des Sondervermögens Bundeswehr, der Verzicht auf die 20 Milliarden Abführung an den KTF, höhere Zinszahlungen, höhere Leistungen aufgrund der demografischen Entwicklung. Und diese notwendige Konsolidierung im Blick zu haben und die Gesamtverschuldungsquote mitzudenken, das gehört eben auch zu verantwortungsvoller Haushaltspolitik dazu. Wir machen das. Meine Damen und Herren, diese zukünftigen haushalterischen Herausforderungen betreffen im Übrigen nicht nur uns als Bund, sondern Bund, Länder und Kommunen gemeinsam. Und auch deswegen ist es bemerkenswert, dass wir uns in einer beispiellosen gemeinsamen Kraftanstrengung verständigt haben, über alle Ebenen und zu diesen mutigen Entscheidungen gekommen sind. Und das ist auch eine Erneuerung des Gerechtigkeitsversprechens dieses Landes. Und das muss der Spirit sein, in dem wir in den kommenden Monaten eine echte Wende hinbekommen und die Modernisierung dieses Landes vorantreiben, von der dann auch unsere Kinder und unsere Enkel profitieren können. Ich freue mich auf die Beratungen. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Abgeordnete Andreas Audretsch das Wort.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, manchmal muss man den Blick ein bisschen weiten und ins Internationale schauen, um zu erkennen, was auch bei uns hier in Deutschland falsch läuft. Und wenn ich das tue, dann sehe ich, dass hier durch diesen Bundestag auch ein Hauch von Politik von Donald Trump weht. 4,5 Billionen Dollar Steuersenkungen hat Donald Trump unterzeichnet. Die Reichsten des Landes dort werden am meisten davon profitieren. 12.000 Euro im Jahr, die am allerwenigsten haben, werden draufzahlen. Sie kennen sicher die Karikaturen, dass Menschen, die nichts haben, Dollar rüberreichen an die Allerreichsten dort in den USA. Diese Politik dort ist eine Politik gegen die Bevölkerung der USA. Aber man muss auch sagen, die Logik der Politik, die Friedrich Merz hier in Deutschland durchdrückt, ist nicht so weit davon entfernt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftspolitik hat die Verteilungswirkung ihrer Steuersenkungen berechnet. 69% der Milliardensteuersenkungen gehen an das oberste 1% der Bevölkerung. 69% an das oberste 1%. Über 20 Milliarden im Jahr sind das, die an Menschen gehen, die ein Bruttojahreseinkommen von über 180.000 Euro haben. Die ärmsten 50% der Bevölkerung erhalten gerade einmal 3%. 3% für die ärmeren 50% dieser Bevölkerung. Es tut mir leid, das zu sagen, aber das ist obszön. Sie haben Milliarden Steuersenkungen für das reichste 1% gemacht, aber zusätzliches Geld für Schulen, für Kitas gibt es sehr wenig. Sie entziehen den Ländern Milliarden Euro, die eigentlich in die Bildung fließen könnten. Das ist die Realität. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann ist es genau so. Sie haben Milliarden Steuersenkungen für das reichste 1% dieses Landes. Aber dann sagen Sie, Sie haben nicht das Geld, um die Stromsteuer für alle, für die Familien, für das Handwerk zu zahlen. Das versteht in diesem Land niemand mehr. Das ist Politik für Superreiche. Das ist Politik gegen das Handwerk. Das ist Politik gegen die Unternehmen und gegen die breite Bevölkerung in diesem Land. Die Politik von Donald Trump, die wird die USA zerreißen, und die Politik, die wir hier von Friedrich Merz durchgesetzt sehen, die wird am Ende Deutschland zerreißen. Dabei bräuchte es gerade jetzt eine Politik für die Breite der Bevölkerung, für das Handwerk, für Unternehmen. Richtig wäre es, die Unternehmen, die in Zukunft investieren, tatsächlich zu entlasten und nicht nur die mit den höchsten Gewinnen, sondern alle, Start-ups, Handwerk, den Mittelstand. Richtig wäre es, Steuerlücken endlich zu schließen, dass die Immobilienkonzerne nicht mehr die Grunderwerbsteuer umgehen können, sondern ihren Beitrag leisten. Richtig wäre es, Cum-Ex und Cum-Cum Finanzkriminalität aufzuklären. Danke, Herr Klingbeil, dass Sie gesagt haben, dass Sie das angehen wollen. Das ist korrekt, das ist richtig. Die Frage richtet sich jetzt an die Union. Sind Sie bereit, hier im Deutschen Bundestag Kriminellen im Finanzsektor das Handwerk zu legen und zu verhindern, dass Akten geschreddert werden? Diese Frage müssen Sie beantworten. Daran werden wir Sie messen. Es muss Schluss sein mit der Politik für das obere 1%. Wir brauchen eine Politik, die sich an die 99% des Landes richtet, eine Politik für die Breite der Bevölkerung. Gemeinsam haben wir im März 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaneutralität 2045 beschlossen. Und mit Verlaub, leider tun Sie gerade alles dafür, Klimaschutz in Deutschland abzuwickeln. 3,4 Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds werden in neue Gasprojekte gesteckt. Und das ist nur die Spitze des Eisberges für Klimaschutzverträge zur Dekarbonisierung der Industrie. Da wird 2026 nicht mehr 24,5 Milliarden, sondern nur noch 2 Milliarden stehen. Herr Söder sagt am Sonntag, er will Menschen die Heizungsförderung streichen, 500 Milliarden Sondervermögen, und die Bahn sagt, sie wird Strecken nicht ausbauen können. Das alles ist keine Politik für Klimaneutralität 2014. Das ist eine Politik, die die Zukunft unseres Landes, die unsere Kinder am Ende verraten wird. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke hat nun der Abgeordnete Christian Görke das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das halbe Jahr ist schon vorbei und wir sprechen immer noch über den Haushalt 25 und das noch bis September. 9 Monate Vorläufe Haushaltsführung in der größten Volkswirtschaft Europas. Und Herr Minister Klingbeil, Sie sind mit Ihrer Trödelei das größte Investitionshemmnis in diesem Land. Und ich erinnere noch mal an die Aussagen des Kanzlers. Wir verkürzen die parlamentarische Sommerpause, um zu handeln. Und in dem Zusammenhang gehen wir doch mal auf Gullivers Reisen, wie Sie es so schön gesagt haben. Was Sie hier heute vorlegen, meine Damen und Herren von der Koalition, ist ein Etikettenschwindel. Wo sind übrigens die zusätzlichen Investitionen, wie es das Grundgesetz vorschreibt? Und dann nehmen wir doch mal das Beispiel Deutsche Bahn. Zu der fließen rund 8 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen. Aber dafür werden direkt beim Verkehrsministerium rund 6 Milliarden erst einmal gestrichen. Und am Ende bekommt die Bahn gerade mal 11% mehr als noch bei Christian Lindner. Meine Damen und Herren, Ihr Haushalt ist ein Verschiebebahnhof und er ist noch dazu intransparent. Und in dem Zusammenhang möchte ich Sie fragen, wo bleiben denn eigentlich die versprochenen Entlastungen für die Verbraucher? Und wer glaubt, dass diese Regierung, wie angekündigt, die Steuern für niedrige und mittlere Einkommen senkt, der glaubt wahrscheinlich auch, dass BlackRock-Millionär Merz der Mittelschicht angehören wird. Meine Damen und Herren, Stromsteuersenkung gestrichen, CO2-Steuer hoch, Einkommensteuer verschoben, Sozialabgaben bald wieder eine Erhöhung, heißt am Ende weniger netto vom Brutto und nicht mehr. Und meine Damen und Herren, mit Ihrer Flatrate bei den Großaufträgen für Rüstung und der Unternehmenssteuersenkung ist Geld da ohne Ende. Und Herr Klingbeil, dass Sie, und ich habe Ihnen das schon mal gesagt, dass Sie in Ihrem ersten Gesetz als SPD-Finanzminister in den nächsten Jahren 46 Milliarden Euro an die Unternehmen rüberreichen, setzt dem Ganzen auch wirklich die Krone auf. Und dann kommen wir, Frau Kollegin Dr. Esther, mal zur Redlichkeit. Liebe Sozialdemokraten, wir als Linken erwarten von euch, dass ihr euch wirklich an den obszönen Reichtum in diesem Land herantraut, wie ihr es mehrfach, ich glaube sehr kürzlich auf dem Parteitag, bei euch beschlossen habt. Sonst könnt ihr angesichts der Deckungslücken von sage und schreibe 144 Milliarden Euro bis 2029 und den eigentlich schon sichtbaren Kürzungsorgien das Sozial in eurem Parteinamen möglicherweise bald streichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat Herr Abgeordneter Florian Ossner das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, im Innern wie im Äußern stehen wir in Deutschland vor enormen Herausforderungen. Die Wirtschaft schwächelt, die gewohnte Sicherheitsarchitektur bröckelt und die demografische Entwicklung zwingt uns zu strukturellen Reformen. Deshalb muss gelten, wir legen alles daran, was Stabilität und Ordnung sowie Wachstum und Beschäftigung in unserem Land dient. Das ist Dreh- und Angelpunkt aller Problemlösungen. Hohe Investitionsbedarfe in unsere Infrastruktur und die anhaltende Wachstumsschwäche der Wirtschaft erhöhen den Druck auf die Haushaltskonsolidierung enorm. Die kommenden Jahre werden darüber entscheiden, ob wir wieder zu einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft kommen und ob unsere Volkswirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land wieder in einem freien, sicheren und wirtschaftlich starken Deutschland leben dürfen. Und das Gute daran ist, all diese Aufgaben können und werden wir aus eigener Kraft erfolgreich meistern. Elementar für einen funktionsfähigen Staat sind allerdings tragfähige Staatsfinanzen. Und es gilt der Dreiklang für uns. Wir werden investieren, wir werden strukturell reformieren und wir werden konsolidieren. Wir werden Deutschland modernisieren und wettbewerbsfähig machen und für Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen sorgen. Und wir werden auch Subventionen dahingehend eingehend prüfen und konsumtive Ausgaben eindämmen. Das heißt, wir werden die Mittel im Gegensatz vieler Vorredner zielgerichtet und effektiv einsetzen, denn solide Staatsfinanzen sind auch ein klares Gebot der Generationengerechtigkeit. Der neue Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 ist mit Ausgaben von über 503 Milliarden Euro einmalig groß, keine Frage. Ebenso sind unsere diesjährig geplanten Investitionen von über 115 Milliarden Euro, absoluter Rekord in Deutschland. An vorderster Stelle stehen die Infrastruktur und die Verteidigung, also Investitionen in sichere Straßen und stabile Brücken sowie in ein funktionsfähiges Schienennetz. Nur damit lässt sich die Grundlage setzen, dass Unternehmen wieder Vertrauen in den Investitionsstandort Deutschland haben. Allein für die Bahninfrastruktur werden wir in diesem Jahr rund 22 Milliarden Euro für Investitionen bereitstellen. Insgesamt stehen für Investitionen in Straße, Schiene und Wasserstraße rund 33 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind rund 7 Milliarden Euro mehr als 2024. Bis 2029, in den nächsten 5 Jahren, werden wir die jährlichen Investitionen des Bundes auf über 120 Milliarden Euro pro Jahr steigern, also aus dem Kernhaushalt, aus dem Infrastruktursondervermögen und aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das muss auch die Kernbotschaft heute dieses Haushalts sein. Wir setzen alles daran, dass unser Land wieder zukunftsfähig wird. Unser Investitionsbooster mit einem Volumen von über 45 Milliarden Euro in 5 Jahren, der auf 5 Jahren ausgerichtet ist, setzt gezielt auf Investitionsförderung, Liquiditätsstärkung und strukturelle Entlastung und will wirklich den sehr populistischen Anwürfen meiner Vorredner, die da wirklich eine Sozialneiddebatte aufbauen, entgegenwirken. Denn mit dieser degressiven Superabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter erhöhen wir den Abschreibungssatz und setzen darauf, dass die wirtschaftliche Dynamik in unserem Land wieder Auftrieb bekommt. Wir senken die Körperschaftssteuer ab 2028 schrittweise auf 10%, also senken die um ein Drittel und erhöhen die steuerliche Förderung der Forschung, der E-Mobilität sowie die Pendlerpauschale, die übrigens für alle gilt, völlig unabhängig zu welchem Lohn. Und der Bund wird auch die Länder und Kommunen gezielt und befristet entlassen. Im Gegensatz zu vielen anderen hier im Haus setzen wir als Koalition in dieser Koalition Länder und Kommunen zu entlasten. Sie setzen gezielt ein Zeichen für alle in unserem Land, für Bund, Länder und Kommunen. Das ist der entscheidende Punkt. Als erste Reaktion hat das IFO-Institut, aber auch in ihrer Konjunkturprognose für 2025 uns ein Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozentpunkte und für 26 von 1,5 Prozentpunkte erwarten lassen. Immer noch nicht viel, jedoch um 0,1 bis 0,7 Prozent bereits mehr, als es noch in der Frühjahrsprognose war. Damit wäre Deutschland in der Tat aus der bisher längsten Rezession. Und diese wäre damit auch Geschichte. Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität trägt in diesem Jahr mit rund 27 Milliarden Euro und im kommenden Jahr mit rund 48 Milliarden Euro bei. Aber ich sage hier das auch ganz bewusst, auch in Richtung der Linke. Viel entscheidender ist die Hebelwirkung. Wir wollen damit eben auch privates Kapital mobilisieren, nicht der Staat ist der bessere Unternehmer, sondern die vielen fleißigen, selbstständigen Handwerker und starken Betriebe, diese halten unser Land am Laufen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit Rekordinvestitionen in die Verkehrsinfrastruktur, in Digitalisierung, in neuen Wohnraum, in schnelles Bauen, für Bildungs- und Forschungsausgaben modernisieren wir Deutschland. Wir investieren in die innere und äußere Ordnung. Damit wird unser Land sicherer. Und wir legen den Grundstein für Strukturreformen, unter anderem mit Bürokratieabbau, Steuerreformen und Reformen in den Sozialsystemen. Wir reduzieren sächliche Verwaltungsausgaben und sparen in den kommenden Jahren ab 26 jährlich 2% an Personal ein. Und dennoch zeichnet sich, ich sage das auch sehr selbstkritisch, jetzt schon ab, dass wir in den kommenden Jahren massive Finanzierungslücken bekommen werden. Und vor diesem Hintergrund ist eine kritische Überprüfung unserer Aufgaben mehr als angeraten. Der Haushalt ist nicht nur dem Konsolidierungsdruck ausgesetzt, sondern unterliegt auch dem Recht der Schuldenbremse. Wir werden den vorliegenden Entwurf im parlamentarischen Verfahren deshalb noch ein wenig besser machen. Herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören.
Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Herr Wolfgang Wiele das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Klimapolitik dieser Regierung und ihrer Vorgänger führt Deutschland in einer Krise von historischem Ausmaß. Die AfD fordert, diese Politik sofort zu beenden. Der sogenannte Klima- und Transformationsfonds KTF im Einzelplan 60 ist die Kasse für diese Klimapolitik. Gespeist wird er aus CO2-Abgaben, die Sprit und Heizen, aber auch die industrielle Produktion immer teurer machen. Dazu kommen mit der Merz-Regierung auch neue Sonderschulden. Das Geld geht dann in Subventionen für Dinge, die sich nicht bezahlt machen. So entsteht regelrecht eine Parallelwelt, die in Wirklichkeit gar nicht funktioniert. Sie brauchen Beispiele. Elektrobusse für den Stadtverkehr kosten das Doppelte wie Dieselbusse. Aber sie fahren höchstens halb so weit. Aber angeblich sind wir ja ein reiches Land. Also gibt es dafür Geld aus dem KTF. Längst ist klar, dass die Energiewende nicht funktioniert. Aber es gibt ja eine Art Wunderwaffe, die sie retten soll. Den Wasserstoff, am besten grünen Wasserstoff, produziert aus Strom von Wind und Sonne. Ein großer Stahlproduzent, ArcelorMittal, stampft seine Pläne für Stahlwerke auf Basis von Wasserstoff jetzt aber ein. Über 1 Milliarde Hilfsgelder aus dem KTF schlägt er aus. Es lohnt sich einfach nicht. Und Herr Minister Klingbeil, das ist die Wahrheit über die Stahlproduktion in Deutschland. Erst macht diese Politik die Energie mit Absicht teuer, immer teurer, und dann verteilt sie Milliarden, um zu helfen. Vergessen Sie nicht, auch das Geld aus dem KTF müssen die Bürger bezahlen. Es geht an Industriefirmen, für die der Strom zu teuer wird. Man verbilligt die Einspeicherung von Gas für den Winter. 17 Milliarden Euro Subventionen für grünen Strom sind sogar für den KTF zu viel. Und die bezahlen Sie von der Koalition dann direkt aus Steuergeld. Das alles gehört zu Ihrer Parallelwelt, die ohne Subventionen zusammenbricht. Das hat zwar alles Methode, aber trotzdem ist es politischer Wahnsinn. Und es wird noch schlimmer. Alle Altparteien gemeinsam wollen dieses Land vollständig in ihre ideologische Parallelwelt hineinzwingen. Dieser historische Irrtum nennt sich dann Klimaneutralität. Das ist ein riesiges Verarmungsprogramm für das ganze Land. Wenn die Deindustrialisierung weitergeht, sinkt der Wohlstand, sinkt das Bruttoinlandsprodukt, sinken die Steuereinnahmen, dann fehlt auch die Tragfähigkeit für die neuen Kredite, die die Schuldenkoalition aufnehmen will. Aber so weit denkt auf der Regierungsbank anscheinend keiner mehr. Wir von der AfD-Fraktion wollen für Deutschland eine gute und sichere Zukunft. Wir werden deshalb die Energiewende beenden. Wir werden auch den KTF abwickeln, sobald es geht. Ein paar sinnvolle Ausgaben, zum Beispiel zur Bewältigung des natürlichen Klimawandels, bezahlen wir aus anderen Haushaltstiteln. Wir geben aber keine Subvention mehr für die Parallelwelt der Klimaideologie. Die CO2-Preise schaffen wir ab. Das senkt die Inflation und hilft allen. So gehen wir in die Beratung des Haushalts. Die blaue Politikwende in Deutschland ist die historische Chance auf eine Zukunft in Freiheit und Wohlstand.
Für die SPD-Fraktion hat nun das Wort Frau Abgeordnete Frauke Heiligenstadt.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir beraten den Bundeshaushalt 2025 und damit über die Frage, wie wir unser Land zukunftsfest, wirtschaftlich stark und sozial gerecht gestalten. Die SPD-Fraktion steht hier für klare Antworten. Wir investieren, wir entlasten und wir sichern Wohlstand und Beschäftigung, gerade in schwierigen Zeiten. Und daher ein großes Dankeschön an Bundesfinanzminister Lars Klingbeil für den vorgelegten Haushaltsentwurf. Ich möchte ein Beispiel nennen. Mit dem steuerlichen Investitionssofortprogramm, unserem Wachstumsbooster, wie er immer genannt wird, setzen wir ein kraftvolles Signal für Aufbruch und Modernisierung. Die Einführung einer degressiven Abschreibung von 30% für bewegliche Wirtschaftsgüter ermöglicht es Unternehmen, ihre Investitionen schneller steuerlich geltend zu machen. Und das schafft Liquidität und Planungssicherheit für die Unternehmen. Und beides ist dringend nötig, um Investitionsentscheidungen zu treffen und damit um Arbeitsplätze zu erhalten oder gar neue zu schaffen. Gleichzeitig stärken wir gezielt die Innovationskraft unserer Wirtschaft. Mit neuen Regeln, zum Beispiel zur Forschungszulage, machen wir die Forschung deutlich attraktiver, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die oftmals eigene Ressourcen und mit eigenen Ressourcen Innovationen vorantreiben. So sorgen wir dafür, dass die Ideen von heute zur Wertschöpfung von morgen beitragen werden. Oder auch eine Superabschreibung für E-Autos mit 75% dient dazu, dass wir nicht nur klimafreundliche Mobilität voranbringen. Nein, das ist natürlich auch ein wichtiges Programm für zukunftsfähige Arbeitsplätze in einer unserer Leitindustrien in Deutschland. Und wir setzen Wir setzen nicht nur auf Investitionsanreize, sondern wir müssen auch laufende Kosten spürbar senken. Deshalb ist die Strompreisentlastung für uns ein zentraler Bestandteil der Finanzpolitik. Erstens senken wir die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe auf den europäischen Mindestsatz. Das entlastet die Breite der Wirtschaft von Großbetrieben bis zum Handwerksbetrieb. Und für die SPD-Fraktion war immer klar, wir wollen einen niedrigen Strompreis für unsere Unternehmen, um Arbeitsplätze zu halten, um dauerhaft industrielle Produktion in Deutschland zu halten und damit auch Beschäftigung zu sichern. Und zweitens beteiligt sich der Bund künftig auch weiter an den Netzausbaukosten. Diese wurden bislang über die Stromrechnung finanziert. Künftig übernimmt der Staat hier mehr Verantwortung. Niedrige Netzentgelte und geringere Belastung für alle Stromkundinnen und Stromkunden. Und drittens schaffen wir die Gasspeicherumlage ab. Auch das reduziert die Energiekosten direkt und spürbar für alle, auch für die kleinen Unternehmen in unserem Land. Und ganz ehrlich, für die Bürgerinnen und Bürger ist es doch am wichtigsten, dass sie entlastet werden. Ob es dann über die Stromsteuer ist oder über die Netzentgelte, ist am Ende nicht so wichtig. Wichtig ist, die Preise gehen nach unten, die Energiekosten sinken für die Unternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist gute und solide Finanzpolitik hier in Deutschland. Lassen Sie mich ganz kurz noch auf zwei Sachen eingehen. Die erste Bemerkung des Kollegen Audretsch. Er zitiert etwas vom DIW. Ich sage nur, ich kann zitieren, ganz aktuell, 25.06.25, die Zeichen für die deutsche Konjunktur stehen auf Erholung. Das ist deutlich was anderes, was das DIW sagt, als das, was Sie vorgetragen haben. Und das Zweite ist, meine Damen und Herren, es wird immer über die Schulden hier von der Opposition geredet. Wenn wir jetzt nicht investieren, dann hinterlassen wir marode Infrastruktur für unsere nachfolgende Generation. Das ist implizite Verschuldung. Das sind schlimmere Schulden, als wir jetzt mit tatsächlichen Krediten aufnehmen können. Es ist wichtig zu investieren für die Modernisierung unseres Landes, für die Zukunft der Menschen in unserem Land. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat Frau Abgeordnete Jamila Schäfer das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über den Bundeshaushalt. Wir sind jetzt, Sie haben es eben schon gehört, bei Rekordausgaben von über 500 Milliarden Euro. Und trotzdem wird leider der Abstand zwischen Arm und Reich weltweit und auch in Deutschland immer größer mit diesem Haushalt. Es ist deshalb ein Haushalt der sozialen Schieflage, der klimapolitischen Rückschritte und auch ein haushaltspolitischer Wortbruch. Ja, laut DIW, wir können Ihnen gerne die Zahlen auch noch mal rüberschicken, ist es eben so, dass 69% der Entlastung an das oberste 1% gehen. Und bezahlen müssen das, wenn wir uns die Zahlen genau anschauen, eben die Ärmsten der Armen. Denn international streichen sie jeweils 1 Milliarde Euro bei der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der sich die USA ja noch aus ihrer humanitären Verantwortung in der Welt zurückziehen. Laut The Lancet können allein durch den Rückzug von USAID bis 2030 rund 14 Millionen Menschen sterben, vor allem Kinder. Und Deutschland alleine, das wissen wir alle, kann diese Lücke nicht schließen. Aber die Bundesregierung vergrößert diese Lücke ja jetzt noch. Und das ist nicht nur unmoralisch, das ist auch ein sicherheitspolitischer Skandal. Ja, und auch im Inland geht ja der Kurs der sozialen Schieflage weiter. Super, dass Sie was bei den Netzentgelten machen, aber das Deutschlandticket wird jetzt erstmal teurer. Und statt endlich die Privathaushalte bei der Stromsteuer zu entlasten und die kleinen Handwerksbetriebe, fördern Sie mit Ihren Entlastungen vor allem die größeren Konzerne. Und das ist eben weder sozial gerecht noch klimapolitisch besonders wirksam. Und es ist wieder ein Wortbruch. Und apropos Wortbruch, der Klima- und Transformationsfonds, der wird eben auch zweckentfremdet. Es fließen Klimaschutzgelder für fossile Energien. Und das versprochene Klimageld, das wird erstmal auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt. Liebe Union, wisst ihr eigentlich noch, als ihr uns vorgeworfen habt, Klimaschutz zulasten der sozialen Gerechtigkeit zu machen? Ihr schafft es jetzt auch noch, Klimaschmutz zulasten der sozialen Gerechtigkeit zu machen. Ja, und auch bei der Generationengerechtigkeit hat dieser Haushalt nicht so wirklich tolle Nachrichten, denn geplant sind Rekordschulden bis 2029 von über 50%, teils auch aus nachvollziehbaren Gründen, aber sie treffen eben auf ein ungerechtes Steuersystem, das Vermögende schont und zukünftige Generationen dann mit immer höheren Zinskosten belasten wird. Das ist nicht generationenfest, das ist zukunftsvergessen. Deshalb müssen wir hier dringend nachbessern. Wir stehen dazu bereit. Ich freue mich auf die Beratung. Wir helfen gerne mit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich erteile das Wort für die nächste Rede Georg Günther von der Unionsfraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bundeshaushalt ist kein Buch mit sieben Siegeln, aber in diesem Jahr liest er sich wie ein Drahtseilakt. Sicherheit neu denken, Wirtschaft neu beleben. Das ist kein Normalbetrieb, das ist ein Stresstest für staatliche Handlungsfähigkeit. Und wir wissen, die nächsten Jahre werden nicht einfacher. Deshalb braucht es jetzt ein haushaltspolitisches Instrument, das nicht nur Zahlen sortiert, sondern Prioritäten setzt, das nicht nur Risiken verwaltet, sondern Chancen ermöglicht. Dieses Instrument liegt uns heute vor, das Haushaltsbegleitgesetz 2025. Es ist kein großes Geschenk mit einer Schleife, aber es ist ein klarer Schritt in Richtung Ordnung, Stabilität und Zukunftsfähigkeit. Und es bringt auf den Punkt, worauf es jetzt ankommt, gezielte Investitionen, klare Regeln und wachstumsorientierte Steuerpolitik. Denn Deutschland steht unter Druck, sicherheitspolitisch, wirtschaftlich, haushaltspolitisch. Die neue geopolitische Lage zwingt uns, Verteidigung, Bevölkerungsschutz, Cybersicherheit und internationale Solidarität auf ein neues Niveau zu heben. Gleichzeitig steckt die Wirtschaft in der Wachstumsschwäche und die öffentlichen Finanzen stehen unter Spannung. Dieses Gesetz begegnet dieser Lage mit Struktur. Es trennt sicherheitsrelevante Ausgaben vom Kernhaushalt und es macht diese transparent und begrenzt. Und es setzt mit der 1%-Grenze beim BIP ein klares Maß. Das ist keine Einladung zur Maßlosigkeit. Das ist verantwortungsvolle Finanzpolitik mit Ausnahmefall, im Ausnahmefall und verfassungsfest abgesichert. Im Haushalt sind Investitionen konkret mit über 115 Milliarden Euro Rekordinvestitionen vorgesehen, davon 62 Milliarden aus dem Kernhaushalt und 27 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Gleichzeitig gehen wir die Konsolidierung an, und das trotz einer Nettokreditaufnahme von nur 81,8 Milliarden Euro und einer Schuldenquote von 63%, weit unter dem G7-Durchschnitt. Doch lassen Sie mich ebenso ganz klar sagen, Investitionen allein werden uns nicht tragen. Ein Haushalt wird nicht stärker, nur weil man mehr ausgibt. Ein Staat wird nicht zukunftsfest, nur weil er Kredite aufnimmt. Wir brauchen zusätzlich eine entschlossene steuerpolitische Agenda, die Wachstum erzeugt. Was haben wir deshalb bislang getan? Eine schrittweise Senkung des Körperschaftssteuersatzes ab dem 1. Januar 2028 von derzeit 15% auf 10% im Jahr 2032, die erste Steuersenkung in diesem Bereich seit 20 Jahren. Der sogenannte Thesaurierungssteuersatz für nicht entnommene Gewinne einkommenssteuerpflichtiger Unternehmen sinkt von derzeit 28,25% in drei Stufen bis zum Veranlagungszeitraum 2032 auf 25%, und das betrifft vorwiegend kleinere Betriebe. Für Investitionen gilt nun eine degressive Abschreibung von 30% bis 2027. Es kommt zu einer großzügigeren Ausgestaltung der steuerlichen Vorschusszulage und zur Einführung einer weiteren Sonderabschreibung für den Kauf von Elektroautos. Die Folge, meine Damen und Herren, das IFO-Institut erhöhte nach Ankündigung dieses Paketes seine Konjunkturprognose für 2026 auf 1,5%. Das ist fast doppelt so hoch wie das ursprünglich angenommene Wachstum von 0,8%. Weitere Institute bestätigten diesen Aufwärtstrend. Insgesamt sind das erste wichtige Schritte, aber sie reichen nicht. Wir als Koalition setzen auf einen Dreiklang: Investitionen, Konsolidierung, Strukturreform. Strukturreform bedeuten aber auch Planbarkeit für Unternehmen, zum Beispiel bei Statistik, aber auch bei Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten. Die Bonpflicht muss überarbeitet werden, aber ohne blindes Vertrauen. Denn Steuervereinfachung braucht auch Steuergerechtigkeit. Deshalb prüfen wir gesetzgeberisch, was aus den Erfahrungen mit der Registrierkassenpflicht sich ableiten lässt. Pauschalen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zum Beispiel die Arbeitstagspauschale, sind nicht nur eine Vereinfachung, sie sind eine Entlastung, die im Alltag ankommt. Das sind Beispiele für einen Bürokratierückbau, und sie schaffen ebenfalls wichtige Impulse. Und wir dürfen die Verwaltung nicht vergessen. Der Frust über überkomplexe Programme in den Finanzämtern ist real. Vorausgefüllte Steuererklärungen müssen zur Regel werden, nicht zur Ausnahme. Die Konsensverfahren und die Digitalisierung der Besteuerung sind keine technischen Fußnoten. Sie sind Grundvoraussetzung für Effizienz und Bürgernähe. Meine Damen und Herren, dieses Haushaltsbegleitgesetz bringt Ordnung in Ausnahmen. Es schafft Transparenz in Sonderlagen, aber es zeigt auch, Finanzpolitik braucht Richtung, nicht nur Regeln. Wer Wachstum will, muss wirtschaftliches Handeln belohnen. Wer Haushalt stabilisieren will, muss das Fundament der Einnahmen stärken. Wer in Zukunft investieren will, braucht heute Spielräume. Und diese Spielräume entstehen nicht nur durch höhere Steuern, sondern durch wirtschaftliches Wachstum, durch steuerpolitische Intelligenz, durch eine moderne Verwaltung. Lassen Sie uns den Haushalt nicht nur austarieren, lassen Sie uns den Staat neu ausrichten, mit Mut zur Veränderung, mit Maß bei den Ausgaben und mit Vertrauen in der Leistungsfähigkeit dieses Landes. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Julian Schmidt für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lügen pflastern ihren Weg. Mit diesem Satz könnten böse Zungen das politische Handeln der Bundesregierung und insbesondere der Union präzise zusammenfassen. Was Sie hier heute vorlegen, das ist kein Zukunftsentwurf für unser Land. Es ist ein Schuldenprogramm, ein Belastungsprogramm, ein Umverteilungsprogramm. Und es widerspricht allem, was Sie den Menschen vor der Wahl versprochen haben. Sie haben versprochen, dass Sie zur Schuldenbremse stehen, dass wir kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem hätten. Meine Damen und Herren, Sie waren noch nicht in der Regierung, da hatten Sie dieses Versprechen schon gebrochen. Um 50% erhöhen Sie die Schulden des Bundes in den nächsten 4 Jahren. 847 Milliarden Euro. 30 Milliarden Euro zusätzliche Zinszahlungen jährlich. Mehr als das 1,5-fache des Gesundheitsbudgets. Meine Damen und Herren, dieser Wortbruch war kein Zufall. Das haben Sie genau so von langer Hand geplant. Sie haben Ihre Wähler schlicht und einfach getäuscht. Und dann haben Sie versprochen, das Sondervermögen fließt ausschließlich in zusätzliche Investitionen in die Zukunft unseres Landes, in die Zukunft der jungen Generation. Und auch das war nicht die Wahrheit. Sie verschieben Investitionen, Sie stopfen Haushaltslöcher und Sie finanzieren unter anderem ein völlig dysfunktionales Sozialsystem. Keine Reformen, keine Einsparungen, überhaupt nichts. Und dann haben Sie versprochen, dass Sie die Menschen bei den Energiekosten entlasten. Wir senken die Stromsteuer für alle, waren Ihre Worte. Und auch dieses Versprechen haben Sie nicht eingehalten. Und Herr Klingbeil, Sie verkaufen uns hier heute die Senkung der Netzentgelte und die Abschaffung der Gasspeicherumlage als große Entlastung. 100 Euro für eine vierköpfige Familie, rund 8 Euro im Monat. Ich möchte Ihnen das mal ein bisschen greifbarer machen. In Ihrer unendlichen Güte gewähren Sie dieser vierköpfigen Familie einen Döner zusätzlich im Monat. Nicht vier, einen Döner. Herr Klingbeil, das ist keine Entlastung. Das ist ein Schlag ins Gesicht der arbeitenden Bevölkerung in diesem Land. Dieser Haushaltsentwurf dokumentiert Ihre Reformunfähigkeit, Ihre Sparunfähigkeit, Ihre Mutlosigkeit. Und ich kann, wenn er heute hier wäre, Herr Lindemann, kann ich gut verstehen, dass er an dieser Bundesregierung nicht teilhaben möchte. Ich appelliere aber an Sie, liebe Kollegen der Union, kehren Sie zurück zur Vernunft. Besinnen Sie sich auf das, was Sie selbst einmal gesagt haben. Kehren Sie zurück zur Verantwortung, Ordnung und Ehrlichkeit. Gehen Sie den Weg, den unser Land jetzt wirklich braucht. Die Mehrheiten dafür sind da. Sie müssen diesen Weg nur gehen. Und das können Sie nur ganz alleine. Denn wenn Sie so weitermachen, dann wird man eines Tages nicht nur sagen, Lügen pflasterten Ihren Weg, sondern auch wirtschaftliche und finanzielle Leichen pflasterten Ihren Weg. Vielen Dank.
Und dann die nächste Rednerin ist Katrin Michel für die SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister Klingbeil, sehr geehrte Damen und Herren, nach den Verschwörungstheorien und Dönerberechnungen meines Vorredners sage ich, mit diesem Haushaltsentwurf übernehmen wir Verantwortung für dieses Land. Wir investieren in unsere Zukunft, und das gerade jetzt. Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf steigen die Investitionen auf eine Rekordsumme von 115 Milliarden Euro. Und dabei bleibt es nicht. Bis 2029 werden wir die jährliche Bundesinvestition auf fast 120 Milliarden Euro steigern. Wir ermöglichen damit einen längst überfälligen Modernisierungsschub. Einen Modernisierungsschub in gute Bildung, für leistungsfähige Krankenhäuser, für Brücken, Bahnstrecken und Straßen, für Digitalisierung und für Klimaschutz. Und auch unsere innere und äußere Sicherheit stärken wir gezielt. Denn die Bedrohung durch den russischen Angriffskrieg ist ungebrochen, wie die schwersten Attacken seit Kriegsbeginn vergangene Woche gezeigt haben. 539 Drohnenangriffe allein in einer Nacht auf Kiew. Und Russland zeigt damit erneut, dass es keinen Frieden will. Und dieser Realität müssen wir anerkennen. Und deshalb erhöhen wir die Verteidigungsausgaben. Bis 2029 erreichen wir eine NATO-Quote von 3,5% und leisten damit unseren Beitrag zur gemeinsamen Sicherheit in Europa. Und gleichzeitig bleibt Deutschland trotz notwendiger Einsparungen der weltweit größte Geber in der Entwicklungszusammenarbeit. Auch das ist ein starkes Zeichen. Im Einzelplan des Bundesfinanzministeriums stärken wir die Steuerbehörden und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Und so sichern wir dem Staat die ihm zustehenden Mittel und bekämpfen Steuerbetrug und Sozialversicherungsbetrug. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun beginnen die parlamentarischen Beratungen. Wir werden den Entwurf sorgfältig prüfen und nachjustieren, wo es nötig ist, mit dem Ziel, im Herbst einen Haushalt zu beschließen, der wirtschaftliche Dynamik entfesselt, soziale Sicherheit stärkt und ökologische Modernisierung gleichermaßen voranbringt. Mit dem Dreiklang aus Investitionen, Reform und Konsolidierung gestalten wir ein modernes, innovatives und sicheres Deutschland. Wir entlasten Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen gleichermaßen, schaffen die Grundlagen für höheres Wachstum und mehr Beschäftigung, treiben den Kampf gegen den Klimawandel voran und investieren in die Sicherheit unseres Landes. Ich freue mich auf die Beratungen. Glück auf.
Vielen Dank. Der letzte Beitrag in dieser Debatte hält Rainer Groß von der AfD. Das ist seine erste Rede.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe junge Leute, die wir hier sehen. Wir sind Zeugen eines epochalen Richtungswechsels. Wir erleben die Schuldenwende. Die Staatsschulden explodieren. 1,7 Billionen Euro Bundesschulden produzieren bisher eine Zinslast von 30 Milliarden Euro pro Jahr. Mit diesem Haushalt werden es mindestens 33 Milliarden. Ab 29 muss der Steuerzahler dann 60 Milliarden pro Jahr für Zinsen tragen. Derzeit, wie Herr Mittelberg richtig ausführte, zu 2,5. Aber Zinsen bleiben nicht immer so, wie sie sind. Die können auch steigen. Das sind die Fesseln, Herr Bundesfinanzminister, die Sie unserem Land anlegen. Immer mehr Steuergeld für Zinsen. Schulden machen Italien und Frankreich cleverer, nämlich mit langer Zinsbindung. Deutschland hat sich die Zinsen derzeit nur für 7 Jahre gesichert. Schulden machen ist eben keine deutsche Kernkompetenz. Beim soliden Sparen sind wir besser. Deshalb fordern wir Konsolidierung statt Schuldentsunami.
Sie verteufeln die USA, tun es ihnen aber gleich. Schulden, 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 am Ende unbezahlbar ohne echten Nutzen. In so eine unsolide Politik werden auch die deutschen Sparer nicht investieren. Dazu müssten sie Vermögensanreize bieten und Entlastungen, damit die Bürger Geld in die Hand nehmen. Keine Spur davon. Wo bleibt die Stromsteuersenkung für alle? Wir hatten es heute mehrfach gehört. Die Bundesbank hat klargestellt, Deutschland muss Stabilitätsanker bleiben. Ein Überschreiten der 60% Schuldenquote limitiert den Kreditspielraum und gefährdet die Kreditwürdigkeit. Frau Professorin Grimm vom Sachverständigenrat sagt sogar, Deutschland verstößt damit gegen die EU-Fiskalregeln. Damit ist so gesehen Ihr Haushalt sogar rechtlich bedenklich. Zumindest aber ist er ein Schaden für Europa und am Ende auch für den Euro. Und was bekommen wir dafür, wobei dem Bund ja nur 39% der Steuereinnahmen bleiben? Was bekommen wir? Quersubventionen, Sozialtransfer. Wir haben es heute den ganzen Vormittag gehört. Aber ganz nebenbei steigt die Altersarmut in Deutschland weiter. Unsere alten Menschen haben Besseres verdient, denn das ist wirklich ungerecht. Und von wegen Bauturbo, Deutschland hat ein Angebotsproblem. Die Wirtschaft, zum Beispiel Bau, wurde von den grünen Fantasien der Ampel ruiniert. Ein Nachfrageschub durch den Staat wird nur die Preise erhöhen, wenn sie nicht gleichzeitig die grünen Stricke abnehmen, die Deutschland fesseln. Nebenbei haben Sie für 144 Milliarden bis 2029 Handlungsbedarf. Zu Deutsch, Sie wissen nicht, wo es eingespart wird. Wir sagen Ihnen, wo man einsparen kann. Wenn Sie die Migrationswende ernst nehmen, dann schauen Sie bitte mal bei den 43 Milliarden Bürgergeld nach, beim Abbau der Bürokratie, und befreien Sie die Wirtschaft wirklich. Dann passiert hier auch was in diesem Land. Liebe Abgeordnete der Union, dieser Schuldenhaushalt ist das ultimative Gegenprogramm zu Ihrem soliden Schäuble. Wollen Sie diesen Haushalts-Super-GAU wirklich mittragen? Ein Blick zurück. 1967 war Karl Schiller, ein SPD-Minister, in einer ähnlichen Lage. 1972 trat er entnervt zurück. Die SPD fuhr dann mit dem Turbo in die Staatsverschuldung. Sie fahren jetzt Doppelturbo, aber ohne jede Bremse. Das kann nicht gut gehen, sage ich Ihnen. Schillers magisches Viereck hatte noch Substanz. Klingbeils Bermuda-Dreieck ist der Einstieg in die völlige Versenkung der Staatsfinanzen. Wir werden das nicht mittragen, aber Ihnen sagen, wie es besser geht. Solide Finanzen und vernünftige Wirtschaftspolitik gibt es nur mit uns, der Alternative für Deutschland. Vielen Dank.
Herr Abgeordneter Groß, das war Ihre erste Rede. Gratulation bei der nächsten Rede. Und ab dann gilt die Uhr, die Sie vor sich haben, vor allem im Minusbereich. Dann gibt es nämlich keine Redezeit mehr. Bitte das beachten. Das war die letzte Rede in dieser Debatte. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Interfraktionell wird Überweisung des